abgesagt und Opfer gefordert haben. Es sieht nicht danach aus, dass die Attacken bald aufhören. Welche Ziele verfolgt Israel? Das frage ich gleich unseren Korrespondenten. Jetzt erstmal Meldung mit Patrick Buchmüller.
Der Chef der Atomenergiebehörde, Grossi, hat die Konfliktparteien Iran und Israel zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Eskalation verzögere die Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen baue, sagte er in Wien. Auslöser der Auseinandersetzung war der Angriff Israels auf den Iran. Unsere Korrespondentin für den Iran, Isabel Gotovac.
Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage dort zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet. Zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über Homs wiedererkannt. In Berlin soll man auf mehr als 30 Straßen bald wieder schneller fahren dürfen. Aus einer Vorlage des Senats geht hervor, dass das Tempo 30 auf insgesamt 34 Straßenabschnitten dauerhaft abgeschafft werden soll. Sebastian Schöbel, RBB 24 Landespolitik.
Eingeführt wurde Tempo 30 auf den betroffenen Straßen, um die Luft sauberer zu bekommen. Das ist offenbar geglückt. Laut Senatsverwaltung für Mobilität werden die Grenzwerte bei der Luftqualität eingehalten. Also könne Tempo 30 wieder aufgehoben werden, unter anderem auf Abschnitten der Danziger Straße in Pankow, der Hermannstraße in Neukölln, der Leipziger Straße und Friedrichstraße in Mitte und des Mariendorfer und Tempelhofer Damms in Tempelhof-Schöneberg. Nicht aufgehoben wird Tempo 30 hingegen auf 7 Hauptverkehrsstraßen, darunter die Badstraße in Mitte, der Mehringdamm in Friedrichshain-Kreuzberg und die Residenzstraße in Reinickendorf. Allerdings wird es neue Tempo-30-Zonen geben, und zwar nachts zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Grund hier ist aber nicht die Luft, sondern die Lärmverschmutzung.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und verbreitet trocken. Dazu ist es recht windig. Aktuell sind es in Berlin-Friedrichshagen 18 und in Spandau 19 Grad, in Nauen 17 und in Frankfurt an der Oder 19 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und es wird wieder etwas wärmer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulz. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Tag 4 der Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran. Und von hier betrachtet scheinen die gegenseitigen Angriffe heftiger zu werden. Die israelische Armee attackiert Raketenbasen und Kommandozentralen. Der Iran antwortet mit Raketenangriffen auf Städte in Israel. Die Zahl der Opfer auf beiden Seiten steigt. Israel nimmt ganz offensichtlich zunehmend den iranischen Militär- und Machtapparat ins Visier. Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler beobachtet die Lage von Tel Aviv aus. Herr Kitzler, geht es inzwischen um einen Sturz des Mullah-Regimes und nicht mehr nur um das Ausschalten militärischer Anlagen?
Also das ist das, was Israel sicherlich in der fernen Zukunft gerne hätte. Das ist auch entsprechend Aussagen von Benjamin Netanyahu, des Premierministers, der sagt, er möchte das Gesicht des Nahen Ostens verändern. Und da ist natürlich der Iran und das Regime dort der Endgegner. Und wenn man da einen Regimewechsel herbeiführen kann, dann ist das etwas, was Israel gerne möchte. Man hatte ja auch vor diesem Regime mit dem Regime des Schahen gute Beziehungen, auch geradezu Kooperation zwischen Israel und Persien damals. Also das war eine Geschichte, die aus israelischer Sicht positiv ist. Dahin möchte man zurück. Die Angriffe jetzt, die weiß ich nicht, ob die das gerade befördern. Einerseits natürlich schaltet man gezielt hohe Vertreter des Regimes in Teheran aus. Auf der anderen Seite treffen die Angriffe nach allem, was wir hören, auch immer mehr die Zivilbevölkerung im Iran. Und ob das dann sozusagen die Stimmung dahin bringt, dass die Menschen sich gegen das Regime wechseln, das kann man, glaube ich, bezweifeln.
Die Angriffe auf die iranische Zivilbevölkerung scheinen auch tatsächlich Lücken bei der iranischen Abwehr zu zeigen. Die Iraner, die haben gestern nun angeboten, nicht mehr anzugreifen, wenn Israel seinerseits seine Attacken einstellt. Wie kam denn das in Israel an?
Ja, das ignoriert man hier weitgehend, weil man tatsächlich ein konkretes Ziel hat. Und das ist, das iranische Atomprogramm und das Raketenprogramm zu zerstören oder zumindest um viele Jahre zurückzuwerfen. Und dafür braucht man längere Angriffe. Das Atomprogramm gerade, das ist tief in die Erde eingegraben zum Teil. Da muss man mit schweren, bunkerbrechenden Bomben arbeiten. Jetzt erstmal hat man sich darauf konzentriert, tatsächlich Lufthoheit in weiten Teilen des Iran zu haben. Heute meldet die israelische Armee, das sind natürlich Angaben, die man immer mit Vorsicht genießen muss, dass ein Drittel der Abschussanlagen für Raketen inzwischen zerstört sei. Das heißt, umgekehrt zwei Drittel gibt es noch und die will man sicherlich auch zerstören, um die Bedrohung, die jetzt hier jede Nacht zu erleben ist, tatsächlich mit Angriffen aus dem Iran, um die auszuschalten. Und das ist deswegen noch ein längerer Ansatz. Deswegen denkt man jetzt noch gar nicht daran, die Waffen schweigen zu lassen, weil man eben dieses Ziel hat, das Atomprogramm zu zerstören. Wenn man auf halber Strecke stehen bleibt, so sehen das hier viele Kommentatoren, dann ist das Risiko eigentlich noch größer, denn dann hat man nicht viel gewonnen und gleichzeitig hat man ein mehr radikalisierteres Regime, das noch mehr als bisher schon davon überzeugt ist, dass man die Atombombe braucht.
Sie haben es schon gesagt, Iran reagiert mit Raketenbeschuss auf Israel. Diese Raketen, die schlagen im ganzen Land ein. Wie wirkt denn das? Wird einfach drauf losgeballert, egal wohin, oder schießt der Iran gezielt?
Also es ist gezielt und auch nicht gezielt. Also gezielt im Sinne von, dass viele Raketen auf einmal abgefeuert werden. Das sind Salven von 80 oder 100 Raketen, die auf einmal losgeschickt werden. Die sind auch ziemlich konzentriert auf bestimmte Gebiete. Das sieht man immer, wenn man dann den Nachthimmel beobachtet in Aufnahmen. Das zieht sich zum Beispiel hier auf die Innenstadt von Tel Aviv, wo das Verteidigungsministerium sitzt und wo die Armee ihr Hauptquartier hat. Das ist ein Ziel, was mit vielen Raketen getroffen werden soll. Und wenn dann eben viele Raketen auf einen Ort kommen, dann überfordert das die sehr, sehr gute israelische Luftabwehr. Und dann gibt es immer wieder auch Einschläge. Nicht gezielt, weil es diese Einschläge dann eben auch in Vierteln gibt, in denen Zivilisten wohnen, in denen dann Häuser, private Gebäude zerstört werden, in der ja ganze Wohnblöcke dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sind eindeutig keine militärischen Ziele. Und dort gibt es eben auch die Toten und Verletzten. Heute Nacht zum Beispiel 8 Tote, Dutzende Verletzte. Auch hier in Tel Aviv gab es Tote, auch im Norden in Haifa, wo es ja auch den wichtigen Hafen gibt. Also insofern, ja, ist das einerseits ein gezieltes Vorgehen. Andererseits sind die Waffen dann doch nicht so präzise, dass sie die militärischen Ziele, die der Iran wahrscheinlich im Blick hat, tatsächlich treffen würden.
Und zum Schluss, wie reagieren die Israelis, die Bürger auf die Eskalation?
Also die Stimmung ändert sich ein bisschen. Am Freitag, als Israel begonnen hatte mit den Angriffen auf den Iran, da gab es viel Einverständnis, auch fast ein bisschen Jubel bei einigen, dass eben die Regierung jetzt versucht, diese Bedrohung, die in der iranischen Atombombe, die ja kurz vor Ende der Produktion war, nach israelischen Angaben, dass man diese Bedrohung jetzt angeht und ausschalten will. Dafür gab es Zustimmung. Das sehen wahrscheinlich immer noch die Mehrheit der Israelis, sehen das so. Aber inzwischen ist man doch geschockt von dem, was da jede Nacht aus dem Iran ankommt an Raketen. Das Sicherheitsgefühl hat sich nochmal deutlich verstärkt. verschlechtert. Die Menschen sind viel in den Schutzräumen und sind auch sehr besorgt, dass es hier weitere Treffer und so gibt. Also viele Menschen versuchen zum Beispiel auch Tel Aviv, die Stadt, zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel auf dem Land. Aber das können natürlich nicht alle. Alle anderen sind in den Schutzräumen und warten dann auf die nächsten Angriffswellen, möglicherweise wieder heute Nacht.
Ganz herzlichen Dank für diese Schilderungen. Ostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv zur Situation im Land und zur Situation oder zur Entwicklung des Krieges gegen den Iran. 10:10 ist es jetzt. Es gab nur etwas mehr als 10 Flugzeugabstürze, die in der Geschichte der Luftfahrt verheerender waren. Nach der Katastrophe im indischen Ahmedabad am vergangenen Donnerstag ist die Opferzahl nochmal gestiegen. Mittlerweile gehen die Behörden von 270 Toten aus, darunter 241 Menschen, die an Bord waren, die anderen sind am Boden gestorben. Indien-Korrespondent Peter Hornung über die Suche nach der Unglücksursache und über die Hinterbliebenen, die Abschied nehmen von ihren Angehörigen.
Sie tragen ihn auf seinem letzten Weg in einem einfachen Sarg. Als seine Mutter hinzukommt, klopft sie verzweifelt auf das Holz. Ein 25-Jähriger, er war auf dem Weg nach London zusammen mit seiner Schwester. Zwei von 241 Menschen an Bord der Unglücksmaschine, die den Absturz nicht überlebten. Unterwegs in den Urlaub, zum Verwandtenbesuch, auf Geschäftsreise oder wie Lawrence zurück zur Arbeit, seine Schwester Rinal erzählt. Er hat in London für Amazon gearbeitet. Lawrence war heim nach Indien gekommen, weil unser Vater gestorben war. Er hatte 12 Tage Urlaub und musste am 12. Juni zurück. Dann haben wir von dem Flugzeugabsturz gehört. Fast jeder kennt die Bilder des Absturzes. Die Boeing war in einem Feuerball explodiert. Entsprechend schwer ist es, die Opfer zu identifizieren. Die Menschen aus dem Flugzeug, aber auch die gut 3 Dutzend, die am Boden starben. Rinal und ihre Familie müssen noch darauf warten, bis sie endgültig von Lawrence Abschied nehmen können. Wir haben DNA-Proben abgegeben. Im Krankenhaus haben sie gesagt, es würde 48 Stunden dauern. Aber nun sind schon 4 Tage vergangen und wir haben nichts gehört. Sie sagten, sie rufen an. Der Schmerz ist groß für die Familie von Lawrence, aber auch die Ungewissheit, von was sie nun leben sollen. Nach dem Tod unseres Vaters war mein Bruder der Alleinverdiener der Familie. Ich studiere noch, meine Mutter arbeitet nicht und wir haben auch noch unsere Großmutter. Wir wissen also nicht, wie es weitergeht. Weil Versicherungen kaum etwas zahlen, ist es in Indien üblich, dass sehr schnell hohe Entschädigungssummen genannt werden. Von der Politik oder wie hier vom Unternehmen. Air India-Chef Campbell Wilson. Um sofortige finanzielle Unterstützung zu leisten, zahlt Air India 2,5 Millionen Rupien an die Familien der Verstorbenen und an den einen Mann, der überlebt hat. Etwa 25.000 Euro, hinzu kommen 100.000 Euro, die Air Indias Konzernmutter Tata Sons zahlt. Unterdessen geht die Suche nach der Unglücksursache weiter. Am Freitag schon war eine der beiden Blackboxes gefunden worden, der Flugdatenschreiber. Indiens Luftfahrtminister Ram Mohan Naidu. Das Team der Flugunfalluntersucher geht davon aus, dass das Auslesen des Flugdatenschreibers tiefe Einblicke geben wird in die Ereignisse während des Absturzes und kurz davor. Gestern wurde auch die 2. Blackbox gefunden, das Gerät, das die Gespräche im Cockpit aufzeichnet. In indischen Medien werden derweil mögliche Absturzursachen diskutiert. Trust not achieved, Schub nicht erreicht, Mayday, das sei der letzte Funkspruch gewesen, werden Fluglotsen zitiert. Ein beidseitiger Ausfall der Triebwerke kurz nach dem Abheben? Inzwischen ist ein hochauflösendes Video des Absturzes verfügbar. Einige Luftfahrtexperten wollen darauf am Rumpf der Maschine einen kleinen Propeller erkannt haben. Eine Turbine, die im Notfall automatisch ausfährt. Warum aber die Triebwerke plötzlich gleichzeitig ausgefallen sein sollen, ein absolutes Rätsel. Bis die Blackboxes ausgewertet sind, wird nun einige Zeit vergehen. Fraglich, ob schon aus der Untersuchung Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Indiens Behörde für Zivilluftfahrt hat am Samstag jedenfalls verfügt, dass alle Boeing 787 indischer Airlines umgehend überprüft werden müssen.
Indien-Korrespondent Peter Hornung war das. Nach dem Flugzeugabsturz in Indien wird weiter nach der Unglücksursache gesucht. 10:01 ist es jetzt. RBB24 Inforadio Verkehrsservice. Eine frische Warnmeldung von der A10. Vorsicht bitte. Östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Barnim und Hohenschönhausen liegt ein Spanngurt auf der mittleren Spur.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, nun läuft sie also, die neue Club-Weltmeisterschaft im Fußball. 4 Wochen lang mit 32 Mannschaften. Und unser Kolumnist Thomas Kroh fragt sich in seiner Rubrik Draufgehalten, wie lange geht der Krug noch zum Wasser, bis er endlich bricht?
Die Rübe von Uli Hoeneß dürfte mal wieder rot geleuchtet haben, wie der Raketenstartknopf eines U-Bootes bei Atomalarm. Wahnsinn, grantelte der Bayern-Patriarch im Attacke-Modus über Club-WM wie Nations League. Sie würden alles tun, um diese Explosion an Wettbewerben einzudämmen. Das war im vergangenen Sommer. Schon 5 Jahre zuvor hatten die Europäer im Weltverband gegen das Herzensanliegen von FIFA-Boss Infantino revoltiert. Auch aus Sorge, eine XXL-Club-WM würde den Stellenwert ihrer Champions League ruinieren. Die europäischen Vereine drohten gar mit Boykott. Jetzt kam sie gar nicht schnell genug in die Flugzeuge, um nach USA abzudüsen. Denn Infantino, das Schweizer Schlitzohr, hat den Unmut erstickt. Mit den meisten Startplätzen für Europa, 12 von 32, sowie den höchsten Gagen für Real, Bayern und Co. Über eine Monetenpipeline aus Saudi-Arabien fließen 1 Milliarde US-Dollar an Preisgeld in das Gigantoturnier. Pecunia non olet, Geld stinkt nicht, wusste schon der römische Kaiser Vespasian, als er seine Latrinensteuer gegenüber Sohnemann Titus rechtfertigte, indem er seiner pikierten Brut ein Geldstück unter die Nase hielt. Und auch Hoeneß hat erkannt, so war vergangene Woche zu lesen, dass die Club-WM seinen Bayern helfe, in diesem Jahr keinen großen Verlust zu machen. Wen wundert's da, dass der langjährige Clubchef Kalle Rummenigge das Turnier auf einmal verzückt als Weltwunder bejubelt und der Dortmunder Vereinschef Watzke lobhudelt, in Europa seien alle Clubs heiß wie Frittenfett. Was die Neiddebatte betrifft, da versichert der Borusse, so viel Geld gebe es gar nicht. Außerdem drückten höhere Prämien und extrem hohe Reisekosten. Mir kommen die Tränen. Na mal kicken. Die Spielergewerkschaft sieht das Kartellrecht durch die FIFA verletzt und hat Beschwerde gegen den Weltverband eingelegt. Klar sei jedenfalls, so Watzke, mit der Club-WM sei das Ende der Fahnenstange erreicht, da seien sich alle einig. Tja, wozu dann noch aufregen? Also, geht's raus und spielt's Fußball, wie unser verstorbener Kaiser sagen würde, denn das Ende ist nah. Zumindest das der Fahnenstange.
Unser Sportkolumnist Thomas Kroh war das mit seiner Rubrik Draufgehalten. Und wenn wir schon mal bei der Club-WM sind, die Bayern haben ihr Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland mit 10:0 gewonnen. Der reine Amateurclub und einzige Vertreter Ozeaniens war heillos überfordert. Der nächste Gegner der Bayern ist prominenter und stärker Boca Juniors Buenos Aires. Dortmund startet morgen gegen Fluminense Rio de Janeiro in das Turnier.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt. Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Dum, dum, dee, da, da, da. SSV bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf über 2000 Artikel. Zum Beispiel auf Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Super Gutes, super günstig. Nur in teilnehmenden Märkten und online. Solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 45 Minuten. Die A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Baruth-Mark Stau plus 20 Minuten. Die A115 Dreieck-Funkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz zwischen Quitzow und der B189 Perleberg Nord ist die B5 nach einem Unfall in Richtung Küritz gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie noch auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Und in Tiergarten Klingelhöfer Straße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei.
20 nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Im Krieg gegen den Iran droht Israel nun auch der zivilen Bevölkerung in Teheran. Und diese Drohung wirkt. Schon längst wollen viele aus der Metropole fliehen. Aber auch in Israel gibt es Opfer und größere Schäden. Eine Lösung und ein Ende der Angriffe ist nicht in Sicht. Zum Stand der Dinge die Meldung mit Patrick Buchmüller.
Nach dem Großangriff Israels auf den Iran geht der gegenseitige Beschuss weiter. Israel hat in der Nacht zu Freitag vor allem Atomanlagen im Iran beschossen. Der Iran feuert seither Raketen und Drohnen auf Israel, auch in dieser Nacht. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Es ist bereits die dritte Nacht, in der vor allem der Großraum Tel Aviv heftige Raketenangriffe aus dem Iran erlebte, die Menschen so bislang nicht gewohnt sind. Denn auch nur eine Rakete aus dem Iran kann hunderte Kilo Sprengstoff tragen, die riesige Schäden anrichten, wenn sie das israelische Luftabwehrsystem überwinden. So starben 3 Menschen bei einem Raketentreffer auf ein Haus in der nördlichen Hafenstadt Haifa. 4 Menschen kamen in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Petach Tikva bei Tel Aviv ums Leben, obwohl einige davon in ihren Schutzräumen waren. Auch das US-Konsulat im Stadtzentrum von Tel Aviv wurde bei einer Explosion leicht beschädigt. Auch wenn viele in Israel sich ein Ende des Krieges wünschen, so sind viele gleichzeitig froh, dass ihr Land etwas gegen die atomare Bedrohung aus Teheran unternimmt.
Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten auf, sich in die Krisenvorsorgelisten einzutragen. Damit könnten die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel registriert. Die Zahl steige. Im Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, sagte der Sprecher. Man halte sich aber alle Optionen offen. Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramts einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hatte Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet. Zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über Homs wiedererkannt. Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abgeschaltet. Ein 30-jähriger Deutscher wurde laut Behörden im spanischen Barcelona festgenommen. Er soll das Netzwerk mit anderen zusammen betrieben haben. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitgeteilt haben, wurde auf der Plattform mit dem Namen Archetype Market vor allem Drogen gehandelt. Dabei soll bei den kriminellen Machenschaften mindestens 250 Millionen Euro umgesetzt worden sein. In Berlin und weiten Teilen Brandenburgs wird das Grundwasser immer knapper. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, in Auftrag gegeben hat. Ingo Janssen, RBB 24.
Den Angaben zufolge gibt es in ganz Berlin Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Besonders betroffen ist der Südosten der Hauptstadt. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Das sei ein Problem, sagte ein BUND-Sprecher, denn das Brandenburger Trinkwasser werde zu mehr als 90% aus Grundwasser gewonnen. Die Klimakrise verschärfe die Wasserknappheit weiter. Mehr Trockenheit und weniger regionale Niederschläge ließen den Grundwasserspiegel nach und nach sinken. Der BUND fordert deshalb ein Umdenken in der Wasserpolitik. Der Wasserbedarf müsse gesteuert werden. Außerdem brauche es Anreize zum Schutz von Wasserressourcen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag wechselnd bewölkt, etwas Sonne und verbreitet trocken, dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 18 und in Spandau 19 Grad, in Nauen 17 und Frankfurt-Oder 19 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer, 24 bis 27 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, ich grüße Sie. Und es sollte gestern ein buntes Fest der Vielfalt werden im brandenburgischen Bad Freienwalde nordöstlich von Berlin. Doch kurz vor Beginn stürmten Vermummte über den Platz, griffen Menschen mit Schlagstöcken an, mindestens 2 Personen wurden verletzt. Es sollen 10 bis 15 Angreifer gewesen sein, die noch nicht gefasst sind. Veranstaltet wurde das Fest von einer städtischen Initiative, der auch teilweise die queere Community angehört. Das lässt vermuten wohlgemerkt, dass die Angreifer aus der rechtsextremen Szene stammten. RBB-Reporter Olaf Sundermeier recherchiert seit Jahren in dieser Extremistenszene, hat sich heute in Bad Freienwalde umgehört. Olaf, welche Erkenntnisse hast du?
Also es ist schon davon auszugehen, dass das Akteure aus der rechtsextremistischen Szene gewesen sind, die diesen Angriff dort vorgetragen haben. Gesichert ist es nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch, aber der Organisationsgrad, die Angriffsform, auch das Angriffsziel mit dieser Veranstaltung von Bad Freienwalde ist bunt, mit einem harten, querfeministischen Kern, der augenblicklich so ein bisschen im Kern der Auseinandersetzung in Brandenburg steht, wo es zurzeit viele Anfeindungen, Angriffe auf Symboliken und auch auf Veranstaltungen dieser Art gibt, lässt darauf schließen, dass dort Aktivisten aus der rechtsextremistischen Szene diesen Angriff vorgetragen haben. Ein Reporter von dem RBB, mit dem ich heute den ganzen Tag unterwegs bin, hat den selbst erlebt und dokumentiert diesen Angriff. Es gibt dort auch in Märkisch-Oderland eine sehr aktive rechtsextremistische Szene, deren offensive Aktivitäten in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat. Und nach meiner Bewertung war dieser Angriff, bislang wurde dieses Bündnis nur behelligt und beobachtet auch von der rechtsextremistischen Szene, so etwas wie eine neue Stufe der Eskalation.
Das Bündnis Brandenburg zeigt Haltung, hat mitgeteilt, Angriffe dieser Art hätten zugenommen. Du beschreibst es ja auch. Das stimmt also, dass solche Veranstaltungen zunehmend ins Visier von Rechtsextremisten geraten.
Das sagen uns zumindest alle möglichen Betroffenen aus der Szene, diejenigen, die sich mit querfeministischen Themen beschäftigen, die selbst aus der queeren Szene kommen. Belastbare Zahlen dazu gibt es bislang, sage ich bislang, noch nicht. Und ich habe dazu mit dem Innenministerium und mit den zuständigen Polizeien heute mehrere Gespräche geführt. Was wir gesichert wissen, ist, dass rechtsextremistische Gewalt deutlich zugenommen hat, insbesondere auch in Brandenburg, aber auch in Berlin. Und wir wissen, dass im vergangenen Wahljahr die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen hat, rechts, aber auch links gegen rechts. Insofern haben wir hier ein aufgeheiztes Klima, in dem jetzt im Prinzip auch dieser Angriff offensichtlich stattgefunden hat, in einer Zeit, die sich Pride Month nennt, also eine Zeit, wo Leute aus der queerfeministischen Szene aktiv für ihr Anliegen in die Öffentlichkeit treten wollen, wo rechtsextremistische Kreise wiederum eine Gegenkampagne starten und auch am Laufen haben in Brandenburg durch verschiedene Aktionen. Zuletzt gab es eine abgebrannte Regenbogenfahne vor dem Rathaus in Dalgo-Döberitz, eine gestohlene Regenbogenfahne in Beeskow im Landkreis Oder-Spree. Insofern sehe ich das schon in diesem Gesamtkontext.
Noch kurz zum Schluss, Olaf, das Fest gestern wurde nach dem Angriff fortgesetzt und zwar unter Polizeischutz. Sind solche Veranstaltungen für mehr Vielfalt in Brandenburg inzwischen nur noch mit einem solchen Schutz durchführbar?
Auf jeden Fall sind sie mit einem konsequenten Sicherheitskonzept nur durchführbar. Und die beteiligten Behörden, also insbesondere die Landespolizei, muss da schon in einer starken Kommunikation mit den Veranstaltern sein. Die Polizei muss Präsenz haben, muss sich vor Ort auch kümmern. Das brachte im Prinzip auch Landesinnenminister Wilke mit zum Ausdruck, der gestern gleich nach Bad Freienwalde gefahren ist. Ich würde aber auch vor so einer Hochrüstung der Gesellschaft irgendwie warnen und sagen, man kann seine freie Meinung irgendwie auf öffentlichen Plätzen nur noch unter äußerster Gefahr äußern in Brandenburg. Das ist so nicht. Aber es braucht Sicherheitskonzepte und man muss umsichtig sein und die Polizei muss das auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Ganz herzlichen Dank. Olaf Sundermeier war das. Mein Kollege recherchiert seit Jahren in der rechtsextremen Szene und kümmert sich gerade aktuell um den Angriff auf ein Fest in Bad Freienwalde gestern. 13.30 Uhr ist es jetzt damit geworden. 12.200. So viele atomare Sprengköpfe gibt es laut Schätzungen weltweit. Ich wiederhole das nochmal. 12.200 atomare Sprengköpfe. Und es könnten noch mehr werden. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt deshalb vor einem neuen nuklearen Wettrüsten auf der Welt. Heute hat das Institut einen neuen Bericht dazu vorgelegt. Mehr dazu aus Stockholm, wo SIPRI sitzt, von Julia Weschenbach, unserer Korrespondentin dort.
Bei den Friedensforschern in Stockholm schrillen alle Alarmglocken. Die Zeit des nuklearen Abrüstens und der Rüstungskontrolle? Vorbei. Stattdessen modernisieren fast alle neuen Atommächte ihre Arsenale, warnt der scheidende Direktor des SIPRI-Instituts Dan Smith. Wir sehen ein neues nukleares Wettrüsten in einer komplizierteren Situation als früher. Da gab es zwei Supermächte, die USA und Russland. Jetzt befinden sich drei Mächte in einer Dreiecksbeziehung. Das macht es deutlich schwieriger, sich auf Maßnahmen zur Rüstungskontrolle zu einigen. Der dritte im Bunde der Supermächte, China. Denn China hat vor einigen Jahren eine Aufholjagd begonnen. Das Arsenal des Landes wächst stärker als das aller anderen. Trotzdem verfügen die USA und Russland dem Bericht der Friedensforscher zufolge weiter allein über rund 90% der Atomwaffen weltweit. Das könnte sich aber in den kommenden Jahrzehnten ändern, sagt Smith. Es ist sehr schwer vorauszusagen, aber in etwa 20 Jahren wird Chinas Atomwaffenarsenal vermutlich nahezu die Größenordnung der USA und Russlands erreichen. Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Stattdessen nun also Aufrüstung. Was wir seit einigen Jahren sehen, ist, dass die Zahl der einsatzfähigen Sprengköpfe und Bomben zu steigen beginnt. Die alten Waffen werden weiterhin entsorgt, aber es kommen neue in größerer Zahl dazu. Ein düsteres Bild offenbart auch der Blick in den gerade veröffentlichten Jahresbericht der Friedensforscher. 49 bewaffnete Konflikte gab es im vergangenen Jahr auf der Welt. Die Militärausgaben stiegen zum 10. Mal in Folge. Und statt Entspannung stehen die Zeichen vielerorts auf Eskalation.
Aus Stockholm berichtete Julia Weschenbach über den neuen SIPRI-Bericht, der vor einem neuen nuklearen Wettrüsten auf der Welt warnt. Nicht selten ist das, was in einem Film gezeigt wird, der Wirklichkeit ein paar Schritte voraus. Jetzt holt tatsächlich die Wirklichkeit auf, zumindest an einem Punkt. Erstmals in der Geschichte des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 wird eine Frau den Chefposten übernehmen. Unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, stellt sie uns vor.
Bisher gab es das nur in James-Bond-Filmen, wo die britische Schauspielerin Judi Dench die fiktionale MI6-Chefin spielte. Nun soll ab Herbst die langjährige Agentin Blaise Metrivelli die operative Verantwortung für den britischen Geheimdienst übernehmen. Eine historische Ernennung. Metrivelli arbeitet seit 1999 für den MI6 und ist derzeit Generaldirektorin für Technologie und Innovation. Eine Abteilung, die unter anderem damit beschäftigt ist, die Identität der Agenten geheim zu auszuhalten. Den größten Teil ihrer Laufbahn hat die 47-Jährige in verschiedenen Funktionen im Nahen Osten und in Europa verbracht. Premierminister Keir Starmer teilte mit, dass ihre Ernennung in eine Zeit falle, in der die Arbeit der britischen Nachrichtendienste so wichtig sei wie noch nie. Denn das Vereinigte Königreich sei mit Bedrohungen von noch nie dagewesenem Ausmaß konfrontiert. Ob Aggressoren, die ihre Spionageschiffe in britische Gewässer schickten, oder Hacker, die mit Cybertaktiken versuchten, öffentliche Dienste zu stören. Auch Außenminister David Lammy betonte die Bedeutung der Rolle in Zeiten globaler Instabilität. Als MI6-Chefin wird Metrivelli dem Außenministerium unterstellt sein. Anders als in den James-Bond-Filmen wird das Oberhaupt des Geheimdienstes nicht als M, sondern als C bezeichnet.
Der britische Geheimdienst MI6 bekommt also jetzt erstmals eine Chefin, aus London berichtete Franziska Hoppen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Staats- und Unternehmensanleihen gelten als Absicherung für Aktien. Sie sind tendenziell weniger ertragreich, aber dafür auch weniger riskant, bringen also Stabilität ins Portfolio. Normalerweise. Die sprunghaften wirtschaftlichen Entscheidungen von US-Präsident Trump aber haben diesen Wirkweise erst einmal ausgehebelt. Nicht nur Aktien wanken, auch Anleihen sind inzwischen betroffen. Was also wären neue Anker für die Sicherheit? Gold oder Schweizer Franken vielleicht? Börsenreporter Samir Ibrahim hat mal nachgefragt.
Normalerweise ist der Markt für Staats- und Unternehmensanleihen so etwas wie der behäbigere große Bruder des Aktienmarkts, viel reicher und auch viel langsamer. Doch seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dessen Einstieg in den Zollkrieg mit dem Rest der Welt ist alles anders. Seit Wochen schon werfen Investoren ihre US-Staatsanleihen aus den Depots. Die Verunsicherung bei den großen Fonds oder auch Versicherungen, die solche Anleihen normalerweise halten, sei groß, berichtet Volkmar Bauer, der für die Commerzbank solche Kunden berät. Ein Ende sei derzeit nicht absehbar.
Anleger werden sich eben umgucken, nach Alternativen suchen, mögliche Szenarien schon mal durchspielen. Was passiert wirklich, wenn wir uns entscheiden, nicht mehr in den USA investieren zu wollen? Wo sind die Märkte, die wir dann eventuell in den Fokus nehmen können? Und allein, dass diese Vorbereitungen getroffen werden, ist natürlich ein Zeichen, dass wir wirklich in einer Zeit leben, die besonders ist.
Donald Trump verspielt das Vertrauen der Investoren dabei nicht nur durch seine Zollpolitik. Auch was sich gesellschaftlich tut, ist für Investoren interessant. Gibt es noch eine rechtsstaatliche Sicherheit? Gelten Verträge auch in der Zukunft noch? Bleibt die Notenbank, die Fed, weiter unabhängig? Die ständigen Angriffe aus dem Weißen Haus auf die Währungshüter der Nation lassen Experten daran zweifeln. Also raus aus den USA. Nur wohin? Sichere Häfen sind gefragt. Und hier kann Europa profitieren. Plötzlich sind europäische Anleihen gefragt, was zum Beispiel die Renditen für deutsche Staatsanleihen nach unten drückt. Schulden machen wird für Europäer so etwas günstiger. Der Schweizer Franken erfährt ein lange nicht dagewesenes Interesse als sicherer Hafen und Gold steigt seit Wochen in ungeahnte Höhen. Das geringere Risiko, das den Schweizer Franken aktuell so begehrt macht, hat auch einen Grund, meint Antje Präfke, Devisenexpertin der Commerzbank. Innerhalb Europas gelte die kleine Schweiz als besonders sicher.
Die Schweiz ist ein neutrales Land. Sie ist geopolitisch, ich sag mal, relativ sicher. Dort haben wir ein sicheres Finanzsystem. Wir haben eine sichere politische Lage dort.
Und all das macht sie eben zu etwas ganz anderem als die aktuellen USA. Investoren schätzen es, wenn sie Sicherheiten haben. Unter Trump sehen sie diese ganz offensichtlich im Moment nicht und wenden sich deshalb dem Kontinent zu, den US-Investoren, aber auch Politiker früher eher verächtlich als das alte Europa bezeichnet haben.
Tja, unsere sichere Zeiten also für die Geldanlage. Aus Frankfurt am Main vom Börsenbankett berichtete Samir Ibrahim. Tja, heute ist mein Tag zum Durchlüften in Berlin und Brandenburg. Aktuell die Temperaturen 19, 20 Grad in der Hauptstadt. 20 meldet Brandenburg an der Havel und in Prenzlau sind es 18 Grad. Am Nachmittag wird es Stück für Stück ein bisschen sonniger. Ein paar Wolken gibt es auch noch dazu. Höchstwerte so um die 24 Grad, wenn alles klappt. Die kommende Nacht dann gering bewölkt, 13 bis 10 Grad. Morgen wird es dann wieder wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 45 Minuten. Die A115 Dreieckfunkturm Richtung Berlin. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding Abwechsstraße, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Die A103 Richtung Steglitz zwischen Saarstraße und Vielandstraße ist wegen Instandsetzungsarbeiten bis Mitte Juli, also hier ist nur die rechte Spur frei. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Und in Marienfelde, Großbärenstraße, an der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt bis Samstag. Stadtauswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. In Wedding, die Müllerstraße am Leopoldplatz ist stadteinwärts bis Jahresende wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei und Tiergarten die Klingelhöferstraße. Wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Allen unterwegs gute Fahrt.
13.40 Uhr damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Eigentlich wollten die Regierungschefs der G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Kanada über Wirtschaftsfragen beraten. Doch daraus wird wohl eher wenig, denn das Treffen findet in Krisenzeiten statt, auch weil die Lage in Nahost außer Kontrolle zu geraten droht. Mehr darüber in den Meldungen mit Patrick Buchmüller.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat die Konfliktparteien Iran und Israel zur Zurückhaltung aufgefordert. Die Eskalation verzögere die Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen baue, sagte er in Wien. Auslöser der aktuellen Bombardierung war der Angriff Israels auf den Iran. Unsere Korrespondentin für den Iran, Isabel Gotovac.
Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimar bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Dieser Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen in den Rocky Mountains für 2 Tage zusammen. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über Homs wiedererkannt. Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten kriminellen Handelsplattformen im Darknet abgeschaltet. Ein 30-jähriger Deutscher wurde laut Behörden im spanischen Barcelona festgenommen. Er soll das Netzwerk mit anderen zusammen betrieben haben. Aus Den Haag, Ludger Kazmierczak.
5 Jahre lang seien auf der Darknet-Plattform Archetype Market illegale Geschäfte gemacht worden, vor allem mit Drogen und Medikamenten, so Europol. Dabei hätten mehr als 3000 Verkäufer rund 250 Millionen Euro umgesetzt. Die Ermittler sprechen von etwa 600.000 Kunden. In der vergangenen Woche sind dann laut der Europäischen Polizeibehörde bei Razzien in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Spanien 25 Objekte durchsucht worden. Bei den Razzien konnte die Polizei Dutzende Smartphones, Computer und Vermögen im Wert von 7,8 Millionen Euro sicherstellen. Die Seite der kriminellen Bande ist nun offline, so Europol. Die Server von Archetype Market in den Niederlanden seien abgeschaltet worden.
In Berlin kann man auf mehreren 30er Straßen bald wieder schneller fahren. Aus einer Vorlage des Senats geht hervor, dass das Tempo 30 auf insgesamt 34 Straßenabschnitten dauerhaft abgeschafft werden soll. Als Grund dafür gibt die Senatsverwaltung für Mobilität und Umwelt an, dass dort die Luftqualität gut genug sei. Die von der EU vorgegebenen Grenzwerte würden erreicht. Deswegen sei eine Maßnahme zur Luftreinhaltung nicht mehr notwendig. Betroffen von der Anhebung von Tempo 30 sind unter anderem Abschnitte der Danziger Straße in Pankow, der Hermannstraße in Neukölln sowie der Leipziger Straße und Friedrichstraße in Mitte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt, etwas Sonne und verbreitet trocken, dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 18 und in Spandau 19 Grad, in Nauen 17 und in Frankfurt-Oder 19 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer, 24 bis 27 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, ich grüße Sie. Israel hat seine Angriffe auf den Iran die 4. Nacht in Folge fortgesetzt und auch der Iran greift Israel weiter an. Direkte Treffer gab es im Großraum Tel Aviv, aber auch im Norden des Landes. Bei den Luftangriffen in der Nacht hat es in Israel mindestens 8 Tote gegeben. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, schildert die Folgen der Angriffe.
Die Szenen am Morgen sind schockierend. In dem etwa 20-stöckigen Wohnhaus in der Tel Aviver Vorstadt Petach Tikva klaffen Löcher in der Hauswand. Ganze Stockwerke sind ausgebrannt. Um kurz nach 4 Uhr morgens hat eine ballistische Rakete aus dem Iran das Haus mit voller Wucht getroffen. Anwohnerin Mayan sitzt der Schreck noch in den Knochen. Wir waren im Schutzraum. Erst wollte ich nicht aus meinem Bett. Meine Mutter hat mich gezwungen. Wir sind in den Schutzraum gegangen. Plötzlich hörten wir einen gigantischen Knall. Das Haus hat gewackelt. Als wir herauskamen, sahen wir nur Trümmer. Ich öffnete die Tür und habe kein Zuhause mehr. Dass sie lebt, sei ein Glück, sagt die junge Frau. Andere Hausbewohner starben bei der Explosion. Darunter Anwohner, die in einem Bunker waren. Das Geschoss hat Sicherheitskräften zufolge einen Schutzraum direkt getroffen. Erst gestern hatte Israels Premier Netanyahu bei einem Besuch eines getroffenen Wohnhauses gesagt, wer im Bunker ist, ist sicher. Yoram Suki überlebte die Nacht in Petach Tikva. Auch er war im Bunker. Er habe einen Überschallknall gehört, die Explosion in seiner Wohnung gespürt, erzählt der 60-Jährige, der jetzt obdachlos ist. Suki will eine Botschaft direkt an Premier Netanyahu loswerden. Bibi, mach weiter, hör nicht auf. Du musst sie vernichten. Ganz Israel steht hinter dir. Das ist es wert für die Sicherheit unserer Kinder und Enkel. Ich lebe mit dem Schaden an meiner Wohnung. Wir haben jetzt eine schwierige Zeit vor uns. Aber ich sage, wir dürfen nicht aufhören. Auch in der Nacht flog Israel weiter Angriffe im Iran. Unter anderem auf eine Ölraffinerie im Land und auf ein Waffendepot bei Fordo, so israelische Medien. Umgekehrt zielt der Iran auch auf eine Ölraffinerie in Haifa. Direkte Treffer gab es auch in Haifa sowie in weiteren Vororten von Tel Aviv und im Tel Aviver Stadtzentrum. Dass nur einige wenige Raketen aus dem Iran, die nicht von der Luftabwehr abgefangen werden, solche Schäden verursachen, erklärt der Bürgermeister der Stadt Petach Tikva, Rami Greenberg, der zum Unglücksort kam, so. Das war eine ballistische Rakete mit hunderten Kilo Sprengstoff. Und wir können den Schaden sehen, den sie angerichtet hat. Wenn sie direkt auf einen Schutzraum trifft, wie hier, hilft das nicht viel. Aber die Leben aller anderen Menschen, die sich in der Nähe in ihren Schutzräumen befunden haben, sind gerettet. In zwei Klassenzimmer passt eine sogenannte Haibar-Shakan-Rakete aus dem Iran, die so viel Sprengstoff tragen kann. Mehrere tausend soll der Iran im Arsenal haben, warnt der ehemalige Generalmajor und ehemalige nationale Sicherheitsberater Yaakov Amidroa. Die Iraner sind davon überzeugt, dass sie uns abnutzen können, dass wir unsere Reserve der Raketenabwehr aufbrauchen, bevor ihnen die Angriffsreserve ausgeht. Sie wollen eine Situation erreichen, in der Israel jede Nacht viele Tote zählt, keine Abwehrraketen mehr besitzt und dann keine Wahl hat, als Kompromisse einzugehen. Doch davon ist Israel weit entfernt. Auf X schrieb Israels Verteidigungsminister Katz: Der arrogante Diktator aus Teheran ist zu einem feigen Mörder geworden. Die Einwohner Teherans werden den Preis dafür bezahlen, und zwar bald, so Katz. Auch wenn viele in Israel sich ein Ende des Krieges wünschen, so sind viele auch gleichzeitig froh, dass ihr Land etwas gegen die atomare Bedrohung aus Teheran unternimmt.
Aus Tel Aviv die Informationen unserer Korrespondentin Bettina Meyer. Damit zum nächsten Krieg. Seit über 3 Jahren sind Russland und die Ukraine nämlich schon im Krieg. Genauso lange stemmt sich Natalia aus der Ostukraine gegen ihr Schicksal. Sie hat einen Milchbauernhof in der Nähe von Kharkiv, dicht an der russischen Grenze. Jeden Tag fliegen russische Drohnen und Raketen über ihren Hof. Aufgeben will Natalia aber dennoch nicht. Unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth hat die Bäuerin besucht.
Gerade verlässt der Milchtransporter den Hof in der Region Kharkiv. Die Kühe von Bäuerin Natalia produzieren etwa 8 Tonnen Milch pro Tag, deutlich weniger als vor der russischen Besatzung der Region im Jahr 2022. Die Milchproduktion bricht damals ein und damit das Geschäft von Bäuerin Natalia. Während der Besatzung haben wir die Kühe nur gehalten. Das war wirklich schrecklich. Wir mussten aufhören zu melken. Wir konnten mit der Milch nichts anfangen und mussten sie wegschütten. Es gab keinen anderen Ausweg. Ein bisschen haben die Tiere bekommen, ein bisschen die Menschen, aber die brauchen keine 8 Tonnen am Tag. Natalia führt über ihren Betrieb. Die Sonne brennt, die Vögel zwitschern. Auf den ersten Blick sieht es hier im Osten der Ukraine friedlich aus. Doch der Eindruck täuscht. Nur 30 Kilometer entfernt liegt die Front. Jede Nacht fliegen Drohnen und Raketen über den Hof. Und damit eine Drohne nicht alles zerstört, verteilt Bäuerin Natalia ihre Maschinen auf dem ganzen Gelände. Bei den Verhandlungen in der Türkei hat Russland gedroht, auch diese Region wieder einnehmen zu wollen. Das bedrückt einen die ganze Zeit, weil ich nicht weiß, was morgen ist. Wie soll ich da planen? Aber ich muss die Ernte planen, was ich setzen muss. Wir entscheiden uns zu säen, zu düngen. Nach einigen Monaten können wir dann mit Profit rechnen. Mein Zeithorizont ist die Viehzucht. Im kleinen Hofladen verkauft Natalia Käse, Joghurt, süßen Nachtisch und herzhafte Wareniki. Und natürlich Milch. Svetlana ist dafür extra 30 Minuten mit dem Auto angereist. Eine andere Möglichkeit, Milchprodukte in der Region einzukaufen, habe sie nicht, berichtet die Rentnerin. In die Verhandlungen mit Russland setzt sie keine Hoffnungen mehr. Es seien ja schließlich nicht die Ersten. Ich weiß nicht, wie man diesen Krieg beenden kann. Das können nur diejenigen, die ihn gewollt haben. Wir sind nur kleine Leute. Wir beten zu Gott, dass wir am Leben bleiben, dass den Kindern nichts passiert, dass unsere Enkelkinder zur Schule und in den Kindergarten gehen können, dass unser Haus stehen bleibt, obwohl unser Dorf schon halb zerstört ist. Wir träumen von Frieden. Die Menschen in der Region Kharkiv leben mit dem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Den Mächtigen der Welt, Männern, die weit weg sitzen, im Weißen Haus oder im Kreml.
Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth war das über einen Milchbauernhof bei Kharkiv, der fast direkt an der Front liegt. 7 Minuten vor 2 ist es jetzt, weg von diesen Kriegen hin zum Sommer. Da gehört auch die Vorfreude auf bestimmte Obstsorten dazu.
zum Beispiel auf die Kirschen aus Berlin und Brandenburg. Und die schmecken gleich noch viel besser, wenn man sie nicht im Supermarkt kauft, sondern selbst pflückt. Das kann man beim Obsthof Lindeke in Werderner Havel tun. RBB24-Reporterin Magdalena Bienert hat sich dort am Wochenende mal umgeschaut.
7 Reihen sind seit dem Wochenende geöffnet beim Obsthof Lindeke. Ich stehe neben Stefan Lindeke. Wie läuft's denn so?
Es ist sonnig und warm. Also es ist genommen super Kirschenzeit. Man hat ja schon mitbekommen, in der 24er-Saison war es mal wirklich eine schwere Saison für die Obstbauern. Da war alles erfroren. Dafür sieht es natürlich dieses Jahr sagen wir mal, sehr gut aus. Hier bei uns hängen die Bäume voll, auch die frühen und die späten Sorten.
Und irgendwann, wenn alle da sind, alle 27 Reihen, seid ihr bei 24 Sorten?
Ja genau, das ist das, was die Leute hier auch erleben, dass es im Grunde genommen nicht nur die Kirsche gibt, sondern dass man auch gerade im Süßkirschbereich mehrere oder eben viele Sorten hat.
Können Sie mir mal kurz erklären, was es mit diesen Dosen auf sich hat?
Das sind Pflückbüchsen, die hängen sich um den Hals und dann können sie oben pflücken und dann gehen sie mit einer vollen Büchse die Leiter runter und schütten die in den Korb.
Was mögen Sie an Kirschen so gerne?
Der Geschmack ist einfach himmlisch.
Warum selber pflücken und nicht kaufen?
Hier weiß man einfach, woher es kommt.
Und die Bäume hängen wirklich voll bis nach unten, also auch noch super kinderfreundlich. Lecker. So, und jetzt ist es passiert. Ich trage ein weißes Kleid. Ich habe einen Fleck, einen Kirschfleck. Herr Lindig, ich brauche noch einen Tipp gegen Kirschflecken auf Klamotten.
Weiß ich auch nicht. Diese Sorten, jetzt, die jetzt reif sind, die saften halt schön und geben auch schön Farbe. Sag ich mal, wirklich für zum Einwecken oder eben für Smoothies oder für Joghurts und so weiter. Quarks, super geeignet.
Tja, und auch für Flecken auf dem Kleid. Wie RBB24-Reporterin Magdalena Bienert erfahren hat, auf dem Obsthof Lindicke in Werder an der Havel zum Selbstkirschenpflücken.
RBB24 Inforadio Kultur.
Auf Tour durch die USA zu gehen. Für viele Bands und Musikerinnen aus Europa ist das nicht nur ein Traum, sondern ganz normales Business. Eigentlich. Denn immer wieder stehen Bands jetzt vor verschlossener Tür, seit US-Präsident Trump seinen harten Kurs an den Grenzen fährt. Ihnen wird die Einreise verweigert. Der belgischen Rockgruppe The Kids ist das gerade erst passiert, berichtet Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
The Kids, eine Punk-Rock-Band aus Belgien, beliebt in ganz Europa, auch in den USA. Ihr bekanntester Song, Fascist Cops, faschistische Polizisten. Der sollte im Herbst auch in New York, Oakland, Atlanta und Philadelphia über die Bühne gehen. Getreu des Mottos ihres Frontmanns Ludo Marimont. Eigentlich kann jeder ein Künstler sein, wenn man nur einen klaren Standpunkt hat. Eine Philosophie, die wir aus den 80er Jahren in die Gegenwart übernommen haben.
Und das sind die Attitüde von Punk, die wir mitgepackt haben, denke ich, in den Jahren 80 bis vandaag.
Die Gruppe genießt Kultstatus. Sie war schon mit Patti Smith auf der Bühne, eine Punk-Ikone aus den Vereinigten Staaten. Heute eine kämpferische Frauenrechtlerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Donald Trump zu wüten.
I can't remember such a difficult time, all the suffering that was going on.
Vor einigen Jahren kaufte Patti Smith ein altes Bauernhaus im Ardennendorf Wash. Einst schrieb sich hier der Dichter Arthur Rimbaud seine Revolutionsfantasien von der Seele. Für die US-Sängerin ein Urpunk des 19. Jahrhunderts mit The Kids als würdigen Nachfolger. Die aber jetzt nicht mehr reinkommen in die USA. Visa und Arbeitserlaubnis für die Tour wurden versagt, eine offizielle Begründung nicht gegeben. Enttäuscht Gitarrist Luc van de Poel.
Ich denke, dass wir kein Visum kriegen, hat mit politischen Bedenken zu tun.
Die Einwanderungsbehörde wird uns gegoogelt haben und alles, was nur auch ein bisschen von der Norm abweicht, wird nicht mehr reingelassen. Sie werden sich einen Reim darauf gemacht haben, wie wir politisch gefärbt sind. Die Band hatte ihren Höhepunkt in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Sie gilt als Punk-Pionier. Bis heute tritt sie regelmäßig auf, in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.
Die haben auch $4.000 ausgegeben.
Obwohl wir schon alle Gebühren im Voraus bezahlt haben, etwa $4.000 bis $5.000. Wir bekommen kein Visum, aber auch keine Begründung. Einfach nur Schweigen. Die Fans verstehen hoffentlich, was uns passiert ist.
Die schnappen wel, was uns gebeuren ist.
Vor 2 Jahren noch hatten sie 10 Konzerte gegeben, von Seattle bis Los Angeles. Ohne Probleme. Jetzt dürften Dutzende Bands nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen, sagt Luc van de Poel. Erst im März wurde der britischen Punkband UK Subs die Einreise verboten.
You may Sie wissen vielleicht, dass ich zwei Begründungen bekommen habe. Die erste, mein Visum sei nicht in Ordnung. Und die zweite dürften Sie mir nicht sagen, erklärte Bassist Alvin Gibbs. Was dann folgte, war alles andere als angenehm. 24 Stunden in einer kalten Zelle ohne Telefon und Pass, mit kolumbianischen, chinesischen und mexikanischen Häftlingen eingepfercht. Punk und Rock aus Europa haben es schwer in den Vereinigten Staaten. Und viele Bühnen werden wohl leer bleiben, weil die Bands nicht mehr hineingelassen werden.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. Und zum Wetter in Berlin und Brandenburg. Durchlüften ist angesagt. 19, 20 Grad aktuell in Berlin, 19 in Cottbus und auch in Frankfurt. Oder am Nachmittag wird es jetzt Stück für Stück sonniger, aber Wolken gibt es weiterhin. Morgen wird es dann wieder warm, bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung 3 Kafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 45 Minuten. Zum Stadtverkehr Berlin etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding Abwegstraße, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Die A103 Richtung Steglitz zwischen Saarstraße und Vielandstraße ist wegen Instandsetzungsarbeiten bis Mitte Juli nur die rechte Spur frei. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde, Großbärenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt und zwar bis Samstag. Statt auswärts kann nicht auf die Daimlerstraße abgebogen werden. In Tiergarten die Klingelhöferstraße. Wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Das war's, allen unterwegs. Gute und sichere Fahrt.
14 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Seit 4 Tagen ein neuer Krieg in Nahost. Jetzt greift Israel den Iran an. Der reagiert mit Raketen, die in Israel schon große Schäden verursacht und Opfer gefordert haben. Und es sieht nicht danach aus, dass die Attacken bald aufhören. Welche Ziele verfolgt Israel? Fragen gleich an unseren Korrespondenten. Jetzt Meldung mit Patrick Buchmüller.
Israel wird weiter von Raketen aus dem Iran beschossen. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es unter anderem im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Der Iran hat inzwischen angekündigt, dass er aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen will. In Berlin ist ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem solle künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abgeschaltet. Ein 30-jähriger Deutscher wurde laut Behörden im spanischen Barcelona festgenommen. Er soll das Netzwerk mit anderen zusammen betrieben haben. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitgeteilt haben, wurden auf der Plattform mit dem Namen Archetype Market vor allem Drogen gehandelt. Dabei sollen bei den kriminellen Machenschaften mindestens 250 Millionen Euro umgesetzt worden sein. Bundesgesundheitsministerin Wagen will den Bericht über die sogenannte Maskenaffäre nicht veröffentlichen. Grund seien der Datenschutz und laufende Gerichtsverfahren. Der Bericht der Sonderermittlerin Suthoff